Wir beginnen jetzt einen neuen Abschnitt heute Abend in diesem dritten Mosebuch. Es ist ein Themenwechsel. Die ersten 17 Kapitel hat der Herr zu uns gesprochen oder vielleicht direkter zu dem Volk, zu den Priestern. Erinnert euch, dritter Mose ist so ein Handbuch für die Priester eigentlich. Und er hat zu ihnen gesprochen über Opfer, über Anbetung, über den Weg, wie wir mit Gott in Beziehung sein können. Über Reinigung hat er gesprochen und wir haben da einige sehr, geschmackige Kapitel gehabt. Aber darum ging es, um Anbetung, Opfer, Reinheit, wie wir in Gemeinschaft mit Gott leben können, wie wir in Gemeinschaft zu ihm kommen können erstmal. Und jetzt im zweiten Abschnitt, ab Kapitel 18, geht es mehr um den praktischen Aspekt von Heiligkeit. Um Absonderung, um Charakter, um Verhalten, um unseren Wandel mit Gott, um unser praktisches Leben. Erster Teil war, wie wir in Beziehung mit Gott stehen können. Und wir wissen, diese Opfer, es spricht von unserer Beziehung zu Jesus Christus und von dem, was er für uns getan und von seinem Werk für uns. Es ist seine Gnade durch Glauben an sein Werk, wenn wir das für uns persönlich annehmen, dass wir in Beziehung mit ihm kommen. Und der zweite Teil geht jetzt mehr um das Praktische. Wie sollen wir als Christen praktisch leben? Und wir wissen, Gott gibt seinem Volk praktische Anweisungen für ihr Leben, weil er sein Volk liebt, weil er sie beschützen will. Gott will nicht, dass wir diese Dinge gesetzlich angehen, wenn wir über diese Dinge sprechen. Sondern unsere Motivation soll sein, dass wir Gott lieben. Und wir wollen ihm folgen wegen dem, was er für uns getan hat. Die ersten 17 Kapitel, das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, sein Opfer für uns, dass wir Vergebung haben dürfen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Und darüber hinaus wissen wir auch noch, dass Gott es gut meint mit uns, mit all diesen Dingen, die er uns sagt. Er will uns beschützen, er liebt uns. Und Gott will hier sein Volk beschützen. Es ist ein sehr kritischer Moment in der Geschichte Israels, dort am Berg Sinai, wo Gott ihnen das Gesetz und das Ganze gibt hier. Sie werden in das verheißene Land einziehen. Es war ein gutes Land, aber es war auch ein Land, wo sehr perverse Leute gelebt haben. Und das ist der Hintergrund. Wir kommen später noch ein bisschen dazu. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun. Und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Also wir im neuen Bund, eigentlich auch im Alten Testament, werden nicht gerecht, wir bekommen nicht ewiges Leben durch Werke, durch das Halten des Gesetzes. Aber Gott sagt, durch diese Ordnungen, durch das, wenn ihr das haltet, was ich euch sage, mein Wort wird der Mensch, der sie tut, er wird Leben haben. Der Mensch, der Gottes Wort folgt, wird Leben haben, wird gesegnet sein, wird ein Leben in Fülle haben. Jesus hat uns gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Wir haben am Sonntag viel darüber gesprochen. Gott will, dass wir glückselig sind, dass wir glücklich sind, dass wir Frieden haben in uns, in unserer Seele. Das ist Gottes Herz für uns. Er ist der Herr, unser Gott. Und es ist nur logisch, wenn er der Herr ist, der Chef, wenn er Gott ist, dann ist es nur logisch, dass unser Platz es ist, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm gehorchen und nicht umgekehrt. Weil dann machen wir uns eigentlich selbst zu Gott. Das ist nicht der richtige Platz. Er ist der Herr, er ist unser Gott. Aber er sagt auch persönlich, ich bin der Herr, euer Gott. Er ist ein persönlicher Gott. Er ist derjenige, der uns erschaffen hat. Er liebt uns. Er ist derjenige, der weiß, wie wir funktionieren, wie unser Leben erfüllt und glücklich sein kann. Und was am besten für uns ist. Und er sagt, ich bin euer Gott. Seht ihr, Gott kümmert sich persönlich um uns. Er kümmert sich persönlich um sein Volk, um seine Kinder. Und er sagt uns, das ist der Weg, meinen Rechtsbestimmungen, meinem Wort zu folgen. Das ist der Weg zum glücklichen Leben in Fülle. Lebt nach meinem Wort und tut, was ich euch sage, und ihr werdet gesegnet sein und heil sein. Gott sagt hier seinem Volk, lebt nicht mehr so wie früher in Rebellion gegen mich und gegen mein Wort. Lebt nicht mehr länger in Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich habe noch niemanden getroffen, der in Sünde lebt und Frieden hat. Glückselig ist in seinem Herzen, wirklich erfüllt und gesegnet. Und egal, wie sehr ein Mensch sein Fleisch, seine sündige Natur befriedigt und wie reich er materiell sein mag, aber niemand, der in Sünde lebt, kann Gottes Frieden erfahren und kann wirklich gesegnet sein, wirklich das Leben in Fülle haben, was Gott will für uns. Und das ist Gottes Herz, deswegen sagt er uns diese Dinge. Nicht, weil er uns einengern will oder Spaß verderben will, sondern weil er uns segnen will. Und er weiß, sein Wort ist gut und es ist gut, so zu leben. Heilig zu leben ist gut. In dem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Das ist Gottes Wunsch für uns. Und wenn wir unheilig leben, dann ist es schlecht für uns, es zerstört. Der Lohn der Sünde ist immer Zerstörung und Entzweiung und Tod letztendlich. Gott sagt, lebt nicht mehr so wie früher, bevor ihr den Herrn kanntet. Sünde zerstört, Sünde beraubt uns. Und wir wissen das, wir alle wissen das. Er sagt, lebt nicht mehr so, im Vers 3, nach der Weise des Landes Ägyptens, in dem ihr gewohnt habt, oder nach der Weise des Landes Ägyptens, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Ägypten ist immer ein Bild für die Welt in der Bibel. Gott sagt, lebt nicht mehr so, wie die Welt lebt. Lebt nicht mehr so, wie ihr früher gelebt habt, bevor ihr Jesus gekannt habt. Paulus sagt uns im Römerbrief im Kapitel 12, sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt oder bestätigen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir Christen, wir sollen anders sein als die Menschen in der Welt, die Jesus nicht persönlich kennen. Und Gott hat uns aus Gnade aus diesem perversen, zerstörerischen Lebensstil gerettet und befreit. Und er stärkt uns und rüstet uns zu, anders zu sein, heilig zu sein, heil zu sein. Und es ist vernünftig, es ist gut, es ist wohlgefällig, es ist vollkommen. Es ist ein Segen, so zu leben. 1. Petrusbrief sagt uns der Petrus etwas Ähnliches. Er sagt im Kapitel 1, Verse 13 bis 16, er sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Das Fleisch, das uns beherrscht hat. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist eigentlich genau das Thema hier im 3. Mose, worum es geht. Gott sagt, ich bin heilig, drum sollt auch ihr heilig sein. Gott sagt, ich bin heil, deswegen sollt auch ihr heil sein. Wir haben am Sonntag auch darüber gesprochen, wie Jesus, ich meine, er war der perfekte Mensch. Er war vollkommen heil, er war glückselig. Gott will das auch für uns haben. Gott will, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir leben wie Jesus, heilig und rein und heil. Lebt nicht wie die Welt, wie Ägypten. Und er sagt weiter, und nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr tun, und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Kontext hier ist, dass Gott diese Dinge zu seinem Volk sagt, bevor er sie nach Kanaan bringt. Und er sagt ihnen, passt euch nicht an. Das wird euch genauso zerstören, wie es sie zerstört. Diese Kultur im Land Kanaan, das war eine kaputte Kultur, eine perverse Kultur, durch und durch. Gerade wenn es um Sexualität geht, und das ist heute so das Thema. Wieder mal so ein Thema, wo man, naja, von sich selbst lieber nicht drüber predigen würde. Aber ich glaube, ein wichtiges Thema. Vielleicht auch nicht ein Thema, wo wir so viel für uns selbst jetzt für, was unsere Herzen wärmt, aber ich denke, was wichtig ist, gerade in unserer heutigen Zeit, dass wir Klarheit haben über diese Dinge. Aber diese Kanaaniter, die hatten Götter, die sie mit Sex angebetet haben. Da waren Tempelprostituierte und das war die Anbetung Gottes. Und die kannten wirklich keine Grenzen. Wir lesen Berichte über die Dinge, die da passiert sind, und es gab wirklich keine Grenzen. Jede Form von sexueller Perversität war erlaubt in dieser Kultur. Und es ist interessant, finde ich, dass Gott, wenn er von Heiligkeit und Absonderung hier spricht, Absonderung von der Welt, dass er zuerst diesen Bereich anspricht. Sexualität und Sexualverhalten. Sehr aktuell in unserer Kultur. Unsere Kultur wird immer kranker in diesem Bereich. Ich meine, du brauchst nur ins Internet zu gehen, und oft ohne, dass du es willst, wenn du nicht einen Filter hast, ohne, dass du willst, kommt, ich meine, jede Form von Perversität. Wenn du danach suchst, du kannst jede Art von Dreck drauf finden. Oder an jeder Tankstelle kannst du bei uns heute Pornohefte kaufen. Und das ist ein Milliardenumsatz, das Geschäft. Das ist keine kleine Sache. Vielleicht habt ihr auch gehört, dass der Verwaltungsgerichtshof in Berlin vor etwa 2 Wochen entschieden hat, dass Prostitution nicht mehr grundsätzlich gegen die guten Sitten verstößt. Und ab 1.1. sind Prostituierte gesetzlich krankenversichert bei uns. Also unsere Krankenversicherungsbeiträge werden dazu genutzt, um Unzucht und sexuelle Perversität mit ihren gesundheitlichen und zerstörerischen Folgen zu unterstützen. Das ist die Richtung, in die unsere Gesellschaft geht. Oder die Zeitungen, die Werbung in den Zeitungen, die wir hier in jedes Haus kriegen. Nicht die Magazine oder was, sondern weiß nicht, der Sonntagsspiegel und die Grünstadter Lokalzeitungen und weiß nicht, wie die andere heißt, das Wochenblatt. Was da für Werbungen drin sind, ja, für wo nackte Frauen drin sind und Werbung für Bordelle und für Telefonsex und sonst was. Ich meine, es ist mit Bildern, es ist verrückt. Es kommt in unser Haus, ungebeten, ungefragt. Und Seitensprungagenturen oder sonst was. Ich meine, von Fernsehen und Filmen braucht man gar nicht zu reden. Da ist Ehebruch und Unzucht normal und es wird als normal, als richtig hingestellt. Und sehr freizügig noch dazu. Der ganze Bereich von Homosexualität. Schaust dir die Schulbücher an und die Medien, und die präsentieren das als normale und akzeptierte Alternative. Alternativer Lebensstil ist okay. Und ich meine, ihr wisst es. Erst vor kurzem, jetzt dürfen die Homosexuellen schon dank der Initiative unserer Regierung in ähnlichen Gemeinschaften zusammenleben, mit staatlichem Segen. Und es gibt sogar Stimmen, die meinen, dass Pädophilie, also Sex mit Kindern, nicht immer unbedingt schlecht sein muss. Und manche Leute engagieren sich, dass man dieses Schutzalter abschafft oder zumindest hinuntersetzt von Kindern. Ich meine, es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht. Wir gehen sehr schnell in Richtung Kanaan. Und unglücklicherweise, selbst Christen, zumindest solche, die sich so nennen, werden hineingezogen in diese Sache. Ich meine, fangen an, Kompromisse zu schließen. Sagen, aus Sex vor der Ehe ist okay. Unzucht. Das macht nichts. Das können auch wir als Christen tun. Ist okay, solange wir uns nur lieben. Nee, nicht wirklich. Bei uns in Deutschland werden jetzt homosexuelle Paare gesegnet. Wir können etwas segnen, was Gott verurteilt. Wir werden gesegnet. Und Ich meine, selbst homosexuelle Pfarrer akzeptiert. Sonst in Grünstadt nichts Neues. Und es war ganz groß in der Zeitung, habt ihr vielleicht auch gesehen, als dieses Gesetz mit diesen Ehe, sie nennen es ja nicht Ehe, sondern eheähnliche Gemeinschaften oder so, als das gekommen ist von diesem Pfarrer in Köln. Ich weiß nicht, war ganz groß in der Zeitung, der Erste, der seinen Freund geheiratet hat. Und der wohnt mit ihm zusammen im Pfarrershaus und mit dem Segen seiner Gemeinde. Oh, Gott, helf uns. Wirklich, es ist eine perverse Gesellschaft. Wir gehen sehr schnell in Richtung Kanaan. Und Gott sagt, diese Dinge sollen nicht so sein. Diese Dinge sind ein Gräuel, sagt er. Menschen, die in Unzucht oder sexueller Perversion leben, in Homosexualität. Und Gott sagt ganz klar im Galaterbrief und an anderen Stellen, Menschen, die so etwas tun, die so leben, werden das Reich Gottes nicht erben. Egal, ob sie im Pfarrerhaus oder sonst wo wohnen, welche Titel sie haben. Gott sagt seinem Volk, Gott sagt seinen Kindern hier, passt auf, passt euch nicht der Welt an, ihr sollt anders leben. Aber wir müssen auch Gottes Herz verstehen für die Menschen, die in solchen Dingen leben, die in Sünde verstrickt sind. Gott will, dass sie zu ihm kommen, dass sie Buße tun und umkehren, sich abwenden von ihrem Lebensstil. Und dass sie durch Glauben an Jesus Christus und persönliche Buße, dass sie Vergebung finden und gerettet werden und ein neues Leben beginnen, ein heiliges Leben, ein heiles Leben, das von ihm gesegnet ist. Lass uns auch das nicht vergessen, Gott liebt diese Menschen und die sind verloren. Und er will, dass sie umkehren und er will sie heilen und er will sie segnen. Das ist sein Herz. Und ich glaube, das ist manchmal ein Punkt, wo wir die Gemeinde Jesu über die Stränge schlägt. Ja, stimmt, wir als Gemeinde Jesu müssen aufstehen und wir müssen Gottes Wahrheit verkündigen und zwar kompromisslos. Und wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Es ist kein alternativer Lebensstil oder sonst irgendwas. Es ist Sünde, das ist pervers, das ist falsch. Das ist ein Gräuel in Gottes Augen, sagt Gott in seinem Wort. Wir sollen die Sünde hassen. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Gottes Herz für die Sünder. Im Umgang mit diesen Menschen, die in solchen Dingen drin stecken, in Perversität verstrickt sind. Wir sollen die Sünde hassen, aber die Sünder lieben. Und da ist, glaube ich, ein bisschen die Gefahr, dass wir als Christen so angeekelt sind von diesen Dingen, dass wir anfangen, auch die Menschen zu hassen, die das praktizieren und sie verdammen. Und das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht richtig. Das ist nicht Gottes Herz. Gott will sie nicht verdammen. Wenn sie nicht umkehren, muss er es tun. Aber Gottes Herz ist, er will, dass sie erlöst werden. Und das muss unser Herz sein. Gott will sie erlösen von diesem Lebensstil. Und was wir tun müssen, wir müssen auf die Knie gehen und beten für diese Menschen. Und wir müssen ihnen das Evangelium bringen und nachdem wir gebetet haben, sie dann mit dem richtigen Herzen, mit einem liebenden Herzen konfrontieren mit ihrer Sünde. Und das müssen wir. Und sie zur Buße aufrufen und ihnen dann aber das Evangelium von der Freiheit und Vergebung in Jesus Christus bringen. Das ist, was diese Menschen brauchen. Die sind gebunden, werden zerstört durch ihre eigene Sünde. Also schauen wir uns an, was Gottes Wort zu sagen hat, wenn es um sexuelle Beziehungen geht. Und ich meine, wir wissen, dass Gottes Modell ist, ein Mann und eine Frau zusammen in der Ehe für ein Leben lang. Wir wissen, dass das Gottes Plan ist. Und in diesem Rahmen ist Sex etwas Schönes und erlaubt und nicht nur erlaubt, sondern ermutigt von Gott. Ist was Schönes, was Gutes, ist was Gesegnetes. Aber weil die Israeliten hier auf dem Weg nach Kanaan waren, in diese perverse Kultur, in diese Gesellschaft, wo diese sexuellen Gräuel praktiziert wurden, geht er hier noch viel weiter ins Detail. Und er sagt ihnen, wovor sie sich bewahren sollen und was sie nicht tun sollen. Vers 6, er sagt, niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutverwandten nähern, um seine Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. Also die Blöße aufdecken spricht von sexueller Beziehung hier. Inzucht ist verboten. Und wieder, Gott will sein Volk beschützen. Wir wissen, was für verheerende Folgen Inzucht hat. Leute, die das untersucht haben und sagen uns, dass aus einer Beziehung zwischen Geschwistern oder einem Kind und einem Elternteil, dass die Kinder, die da entstehen, zu 30% Wahrscheinlichkeit behindert sind. Gott will uns beschützen. Und Gott sagt, Inzucht soll nicht sein. Für uns ist es fast bizarr, über diese Dinge zu sprechen. Aber in unserer Kultur, die so schnell den Bach runtergeht, mag es nötig sein, diese Dinge anzusprechen und zu sagen, was Gott darüber zu sagen hat. Gar zu sagen, dass es falsch ist. Vers 7, die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Sie ist deine Mutter. Du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Vaters. Es ist seine Blöße. Also zwischen Mann und Frau in der Ehe gibt es diese Freiheit, diese Sicherheit, Gottes Segen drauf, entblößt zu sein, unter Anführungszeichen. Wie Adam und Eva, von denen es heißt, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Seht ihr, Gott stellt in der Ehe wieder etwas her von dem, was durch den Sündenfall kaputt geworden ist und zerstört geworden ist. In der Ehe ist es okay. Aber er sagt, deine Blöße gehört deinem Ehepartner. Oder für die von uns, die noch nicht verheiratet sind, deinem zukünftigen Ehepartner. Sie gehört ihm oder ihr. Also deswegen lasst uns nichts wegnehmen, was mit uns gehört. Lasst uns einen anderen Menschen nicht bestehlen. Und letztendlich auch uns selbst zerstören. Beraub keinen anderen durch eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Das ist nicht richtig. Es gehört dem Ehemann oder der Ehefrau. Vers 9, die Blöße deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der Tochter deiner Mutter, im Haus geboren oder draußen geboren, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken, denn sie ist deine Blöße. Also Großeltern mit Enkelkindern, es ist wirklich verrückt, ja, wenn wir das so lesen. Die Blöße der Tochter der Frau deines Vaters, von deinem Vater gezeugt, sie ist deine Schwester. Ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Sie ist die Blutsverwandte deines Vaters. Die Blöße der Schwester deiner Mutter sollst du nicht aufdecken, denn sie ist die Blutsverwandte deiner Mutter. Die Blöße des Bruders deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Seine Frau sollst du dich nicht nähern. Sie ist deine Tante. Also auch die angeheiratete Tante, lass in Ruhe. Die Blöße deiner Schwiegertochter sollst du nicht aufdecken. Sie ist die Frau deines Sohnes. Ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Bruders. Die Blöße einer Frau und ihrer Tochter sollst du nicht aufdecken. Die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer Tochter sollst du nicht nehmen, um ihre Blöße aufzudecken. Sind deine Blutsverwandten. Es ist eine Schandtat. Und du sollst nicht eine Frau zu ihrer Schwester nehmen, sie eifersüchtig zu machen, indem du ihre Blöße neben ihr aufdeckst, bei ihrem Leben. Also du sollst nicht deine Schwägerin als Nebenfrau nehmen, sagt Gott, solange deine Frau noch lebt. Vers 19. Und Gottes, wie gesagt, Gottes Plan ist ein Mann, eine Frau. Aber damals war es noch üblich, auch Nebenfrauen zu haben. Und wenn wir die Bibel lesen, es war nicht immer ein Segen, sondern genau gerade das Gegenteil. Aber Gott reguliert es hier. Er sagt nicht, das ist okay oder ich will das so, sondern er reguliert eine Praxis, die einfach da war und setzt ihm Grenzen. Aber es ist viel weniger als Gottes Ideal. Gottes Ideal ist ein Mann, eine Frau. Und wir wissen das. Vers 19. Und einer Frau in der Absonderung ihrer Unreinheit sollst du dich nicht nahen, um ihre Blöße aufzudecken. Darüber haben wir schon im Kapitel 15 ein bisschen gesprochen. Vers 20. Und bei der Frau deines Nächsten sollst du nicht zur Begattung liegen, dass du durch sie unrein wirst. Also Ehebruch. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Überhaupt keine. Mein Partner liebt mich nicht. Und er versteht mich nicht. Aber wir lieben uns. Gott hat uns zusammengeführt. Nein, hat er nicht. Wie gesagt, was Gott verbunden hat, sollt ihr nicht trennen. Und Gott sagt uns ganz klar, Ehebruch ist nicht Gottes Wille, ist Sünde, falsch. Soll bei euch nicht vorkommen. Vers 20, nee, haben wir gerade gelesen. Vers 21. Und von deinen Nachkommen sollst du nicht einen hingeben, um sie dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Und du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Moloch-Anbetung. Wer war Moloch? Moloch war der Gott der Kanaaniter, der für den Reichtum, für Wohlstand, für Erfolg zuständig war. Und die Art und Weise, wie sie den angebetet haben, sie hatten diese großen Statuen von diesem Gott. Große Eisenstatuen, die hohl waren im Bauch. Und da haben sie Feuer angezündet. Und bis die Statue zum Glühen gebracht wurde, diese Eisenstatue. Und diese Statue hatte ausgestreckte Arme, ausgestreckte Hände. Und wie sie den angebetet haben, sie Mütter sind in der Reihe angestanden und haben ihre Babys in die glühenden Hände dieser Statue gelegt, bis sie verbrannt sind. Und haben getrommelt dabei, damit man das Schreien der Kinder nicht hört und das Weinen nicht hört. Furchtbar perverse Dinge. Wir fragen uns, wie konnte Gott den Israeliten befehlen, ein anderes Volk auszurotten, die Kanaaniter? Es war Barmherzigkeit, dass Gott es getan hat. Das, was da vor sich gegangen ist, war viel schlimmer. Hätten sich sowieso selbst zerstört. Wir sehen, dass Gott sehr gnädig war mit ihnen. Er hat zum Abraham gesagt, es dauert noch ein paar hundert Jahre, bis ich euch das Land geben kann, weil ihr die Schuld dieser Kanaaniter ist noch nicht voll. Aber Gott wird nicht ewig zusehen. Und wir werden später noch sehen, dass ein Land, eine Nation nicht bestehen kann, die in diese Gräuel verstrickt ist. Was kann eine Mutter dazu bringen, ihr Baby zu opfern? Fragen wir uns. Ja. Sie haben den Menschen damals gelehrt, dass ein Baby ist noch keine wirkliche Person. Das war eine Sache. Und das zweite war, hey, wenn du das Baby in die Arme dieser Statue gelegt hast und es ist verbrutzelt, dann ist die Person dieses Babys, hat sich dann in dem nächsten Kind weiterentwickelt. Und so war da ein größeres Potenzial da. Und wenn du dein Kind geopfert hast, diesem Götzen, dann wirst du erfolgreicher sein und reicher sein. Und es war auch ein Nebenprodukt. Dritter Grund. Es war eine Art und Weise, die ihre perversen Sexualpraktiken ermöglicht hat. Ich meine, durch die ganze Inzucht, Unzucht, Sex mit Tempelprostituierten, freizügige Sexualität sind illegitime Kinder gezeugt worden. Ich meine, die hatten damals noch keine Verhütungsmittel. Illegitime Kinder gezeugt worden und ungewollte Kinder. Und diese Opfer waren eine noch dazu geistliche Art und Weise, diese ungewollten Kinder loszuwerden. Und so die Mütter bringen ihre Babys und sagen, wegen meiner sexuellen Sünde muss mein Baby brennen. Und um meines Wohlstands willen. Dann haben sie in diese glühenden Hände das Moloch gelegt. Ah, wie konnten die das nur tun? Unsere Gesellschaft ist nicht besser. Unsere Gesellschaft tut genau das Gleiche. Kommt euch das nicht bekannt vor? Ich meine, sexuelle Freizügigkeit und dann, falls Kinder dadurch entstehen, wie geht unsere Gesellschaft damit um? Geht die anders um? Wir verbrennen sie immer noch. Na, nicht durch Feuer, aber vielleicht durch Salinlösung. Dass in den Mutterbauch gespritzt wird oder Kinder werden im Mutterleib zerstückelt oder von mir aus durch chemische Mittel vergiftet und getötet, abgetrieben. Wir sind wahrscheinlich noch schlimmer als die Kultur damals. Wisst ihr, dass mehr als die Hälfte aller empfangenen Kinder in Deutschland ermordet werden durch Abtreibung? Ist furchtbar, die Ausmaße. Statistische Bundesamt gibt für das Jahr 2000 die Zahl von 134.600 Abtreibungen an. Und das sind nur die registrierten. Also es gibt Schätzungen, die sagen, es ist wahrscheinlich gut das Doppelte jährlich. Aber allein die Registrierten sind so viel und das ist eine Steigerung von 3% gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 1999. Und haben wir nicht dieselbe Argumentation, wie es damals war? Ah, ungeborene Kinder werden plötzlich zu Nichtpersonen erklärt. Nee, es ist noch keine vollwertige Person. Es hat noch nicht das vollwertige Recht auf Leben, weil es noch keine wirkliche Person ist. Selbe Argumentation, genau das gleiche wie damals, dieselben Gründe. Sexuelle Freizügigkeit und Wohlstand. Wir haben jetzt keine Zeit für Kinder. Ich meine, wir müssen unserer Karriere nachgehen, wir müssen Ausbildung fertig machen, das größere Haus, der Urlaub, können uns jetzt kein Kind leisten. Oder wie viele Freunde lassen ihre Freundin sitzen, nachdem sie sie geschwängert haben und wollen die Verantwortung nicht übernehmen. Sagen, ich muss auf mich selbst schauen. Ich muss schauen, dass ich selbst weiterkomme. Aber es ist unfair, das zu sagen. Was ist mit den ganzen Minderjährigen? Oder mit denen, die schwanger werden durch Vergewaltigung? Ganzen Extremfälle. Es ist Manipulation. Es wird in der Öffentlichkeit so hochgespielt. Wisst ihr, dass diese Extremfälle, wo das Leben der Mutter gefährdet ist oder durch Vergewaltigung ein Kind entstanden ist, dass es 1-2% aller Abtreibungen ausmachen. 99% aller Abtreibungen sind schlicht und einfach Geburtenregelung. Das ist Moloch-Anbetung. Also selbst bei diesen offiziell registrierten Abtreibungen habe ich gelesen, dass nur 5% Minderjährige waren. Und nur 3% diese Indikationsregelung in Anspruch genommen haben. Und die ist relativ weit gefasst. Da können auch psychische Probleme, was immer, wird da akzeptiert, als die Gesundheit der Mutter ist gefährdet. Also ein kleiner Prozentsatz. Kinder werden abgetrieben in unserem Land, weil sie einfach nicht in die Lebensplanung hineinpassen. Die weitaus größte Zahl. Ich muss noch die Ausbildung fertig machen. Ich will noch keine Kinder. Ah, wenn wir jetzt noch ein Kind hätten, dann könnten wir uns das dritte Auto nicht mehr leisten. Oder den jährlichen Urlaub in Mallorca. Es ist interessant aus der Statistik, dass jede zweite Frau, die abtreiben ließ, dass sie schon verheiratet war. Also es sind nicht unbedingt nur diese Minderjährigen, diese Extremfälle, die in der Öffentlichkeit so hingestellt werden, sondern ganz im Gegenteil. Und es ist natürlich auch Schwachsinn, Abtreibung als Alternative hinzustellen. Wenn man sich das Kind wirklich nicht leisten kann oder zu jung ist, man kann es immer noch zur Adoption freigeben. Ich habe meine Diplomarbeit über den Themenkomplex geschrieben und ich habe herausgefunden bei meinen Recherchen, dass in Wien muss man 3-4 Jahre warten, bis man ein Kind adoptieren kann. Schlicht und einfach, weil keine da sind. Es gibt genug Eltern. Warum passiert das Ganze? Menschen wollen Gott sein. Menschen wollen so leben, wie sie wollen. Ja, und wenn als Folge meines selbstsüchtigen Lebensstils, meines sexuell freizügigen Lebensstils, wenn ich da schwanger werde oder als Mann ein Kind zeugt, dann muss er sterben, muss weggemacht werden. Und wir haben diese großartigen Institutionen wie Pro Familia, nennen sie sich dann noch, oder ähnliches, die uns dazu ermutigen. Und die den Kindermord organisieren. Also wir beten Moloch noch heute an. Das ist furchtbar. Und es ist furchtbar, wenn wir uns das überlegen, was für ein Ausmaß das ist. Ich meine, stellt euch vor, nehmen wir mal an, nur 300.000 im Jahr. Es sind zwei Eltern betroffen, Großeltern, Freunde, Verwandte. Es sind über 1 Million Menschen, die da pro Jahr betroffen sind. Ohne das Kind. Es ist furchtbar, was das bewirkt, was das an Zerstörung bringt. Kaputten Familien, Man weiß heute, dass Frauen das nicht einfach wegstecken, sondern dass sie ein Leben lang darunter leiden. Und auch hier, wir müssen das anklagen, dieses Übel, aber Mann, wir brauchen Barmherzigkeit für die Menschen, die betroffen sind. Und die brauchen Vergebung, die brauchen Jesus. Neues Leben in ihm. Und es ist so eine wunderbare Sache, wenn wir einem Menschen sagen können, und Gott, in Jesus hat dir vergeben. Sein Blut hat bezahlt dafür, hat es bedeckt. Wie wir letzte Woche gelernt haben. Aber Moloch-Anbetung ist Realität. Wir sind nicht besser als damals. Die Kanaaniter. Vers 22. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Und bei keinem Vieh sollst du so liegen, sollst du liegen, sodass du dich in ihm unrein machst, an ihn unrein machst. Und eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, damit es sie begattet. Es ist eine schändliche Befleckung. Also Sodomie und Homosexualität. Ist schon halb kriminell, das heutzutage zu sagen. Aber Leute, Homosexualität ist falsch. Es ist Sünde. Gott sagt, es ist ein Gräuel. Es ist pervers. Es ist falsch. Ganz egal, was die Medien oder sonst irgendwer dazu sagt. Die Leute sagen, aber ich kann nichts dafür, es ist meine Veranlagung. Hey, die überwiegende Mehrheit ist dazu geworden. Durch eigene Entscheidungen. Es ist ein längerer Prozess. Es ist ein Prozess von Sünde. Und da ist der Punkt, deswegen sagt Gott uns, wir sollen den Anfängen wehren. Den Kampf in den Gedanken. Und da sind wir ehrlich, wir alle kämpfen damit. Ich kann zumindest für die Männer sprechen. Aber da müssen wir anfangen, diesen Dingen zu widerstehen. Diesen Versuchen wir in dem Bereich. Wenn man die Geschichte von Menschen ansieht, die homosexuell geworden sind, sehr oft fängt es einfach mit Kompromissen an, mit Pornografie. Und es ist aufregend für eine Zeit und es ist wie eine Droge. Es macht abhängig, macht süchtig. Und du brauchst immer mehr, wirst immer unzufrieden und dann bist du plötzlich unzufrieden mit deiner Frau. Du willst mehr und das nächste ist, dass du dann viele Frauen haben musst, um diese Sucht zu befriedigen. Und dann irgendwann reicht das nicht mehr. Und du gehst immer tiefer in dieses perverse Verhalten hinein. Und dann plötzlich sind es die Männer oder Kinder oder Tiere. Ein Kreislauf von Sünde. Statistik aus Amerika, die ich gelesen habe, ist, dass 43% aller homosexuellen Männer mehr als 500 Partner gehabt haben. Das ist ein kranker Lebensstil von sexsüchtigen Menschen. Das ist das Problem hier. Es ist ein Kreislauf der Sünde. Es ist meistens nicht über Nacht passiert. Manche sagen, aber ich habe wirklich die Veranlagung. Und die Wissenschaftler streiten sich, ja, oder gibt es sowas wie homosexuelle Veranlagung oder gibt es das nicht? Okay, selbst wenn du die Veranlagung hast. Das große Geheimnis ist, wir haben alle eine sündige Veranlagung. Wir haben alle eine sündige Natur, die Tendenz zu sündigen, das Falsche zu tun. Also wenn du eine falsche Veranlagung hast, wie wir die alle haben, die eine oder andere, dann heißt das nun lange nicht, dass wir die ausleben sollen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sagen auch nicht zu einem Mörder oder zu einem Dieb oder einem Ehebrecher oder jemandem, der die Tendenz hat, Frauen zu vergewaltigen, wir sagen, das ist okay. Ist eine Tendenz. Ist ein Lebensstil, den du dir gewählt hast oder was immer. Nein, wir gehen anders damit um. Wir sagen, es ist falsch und wir gehen dementsprechend damit um. Weil wenn wir das nicht tun täten, dann wäre unsere Gesellschaft schon ganz kaputt. Wenn wir diesen Dingen freien Lauf lassen würden. Wenn wir eine sündige Tendenz haben, dann will Gott es heilen. Wenn wir jemanden treffen mit einer homosexuellen oder angeblichen homosexuellen Tendenz, dann können wir dem sagen, Gott will dich heilen. Er will dich ändern. Er will nicht, dass du das auslebst. Ich meine, ich bin Single. Und ich habe einen Sexualtrieb, ich fühle mich zu Frauen hingezogen. Das heißt nur lange nicht, dass es okay ist, in Unzucht zu leben. Diesen Sexualtrieb außerhalb der Ehe zu befriedigen. Das wäre falsch, das wäre zerstörerisch, das wäre Sünde. Und insoweit ist ein jemand mit einer homosexuellen Tendenz nicht viel ärmer dran als ich. Oder als wir anderen Singles. Und was sagt Gott uns, was wir tun sollen damit? Gott sagt, Selbstbeherrschung ist die Antwort. Gehorsam unter Christi diese Sachen bringen. Nicht das Feiern. Es ist so pervers heutzutage, es wird gefeiert. Als der Bürgermeister, der jetzige Bürgermeister von Berlin, der Wovereit, sich geoutet hat, ich glaube, es war der SPD-Parteitag oder irgendein Wahlkampf, irgendeine Wahlkampfveranstaltung, sagt, Genossen, ich bin schwul. Und Mann, alle haben gejubelt, haben geklatscht, standing ovations. Entschuldigung. Ja, ist traurig. Es wird gefeiert. Hey Mann, du bist schwul, du bist der Größte. Halleluja. Du bist unser Held. Es ist verrückt, wie so eine relativ kleine Gruppe, die sehr viel Lärm macht, was die politisch bewegen. Es ist wirklich verrückt, dass wir uns das gefallen lassen. Schweigende Mehrheit. Eine kleine Gruppe, die uns da ihren Lebensstil aufdrückt. Und wir sehen, es kommt jetzt immer mehr in Filmen und immer mehr in Schulbüchern. Und immer mehr wird okay hingestellt, weil wir können ja diese kleine Minderheit von perversen Menschen nicht kränken oder diskriminieren. Und wirklich, wenn du dagegen aufstehst, dann wirst du als Asozialer gebrandmarkt oder als Intoleranter. Und ich schäme mich nicht, dagegen aufzustehen und zu sagen, Homosexualität ist falsch, es ist pervers, es ist Sünde, weil das ist, was Gott sagt. Aber es ist nicht politisch korrekt. Und wahrscheinlich eines Tages werden Tage kommen, wo ich eingesperrt werde für so eine Predigt. Es ist, wo unsere Kultur hingeht. Weil wir sind berufen, als Gemeinde Jesu die Wahrheit zu sagen. Und wir sollen sie in Liebe sagen. Wir sollen den Ausweg aufzeigen. Jesu Erlösungswerk am Kreuz für uns. Aber es macht mich traurig, dass so viele, die sich Kirche nennen, an diesem Punkt Kompromisse eingehen. Es macht mich traurig, wenn Homosexuelle gesegnet werden. Oder wenn Homosexuelle als Pfarrer anerkannt werden. Da ist keine Kirchendisziplin mehr da. Oder, ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, ob sie das schon können. Also sie wollen das zumindest. Sie arbeiten dran. Aber es ist falsch. Das macht mich traurig. Macht mich traurig, wenn diejenigen, die sie Kirche nennen, Mord an Ungeborenen akzeptieren und teilweise noch rechtfertigen. Soll nur so sein. Das ist ein Punkt, wo die katholische Kirche wieder echt vorbildhaft ist. An dem Punkt, zumindest die offizielle. Ich meine, die Leute tun sowieso, was sie wollen. Und die haben wenigstens eine klare Linie da. Im Gegensatz zu den evangelischen oder auch evangelikal geprägten Christen. Ist falsch, ist ein Gräuel in Gottes Augen. Aber Gott liebt diese Menschen, die von diesen Dingen betroffen sind und zerstört werden. Und er will, dass sie umkehren, er will sie heilen, er will sie befreien. Und Jesus ist auch für sie gestorben und bietet auch ihnen Vergebung an und Erlösung, wenn sie Buße tun und zu ihm kommen. Das ist, was wir predigen müssen. Das ist das Einzige, was unsere Kultur retten wird, glaube ich, ist, dass Menschen zu Jesus umkehren, zu Gott umkehren. Sonst werden wir noch viel grausliche Dinge sehen. Also wenn Gott dem Volk hier eine Warnung gibt, ist es nicht so abgehoben für uns heute. Sondern wir leben inmitten der Kultur und wir werden noch Schlimmere sehen, wenn es so weitergeht. Lösung ist, wir müssen Jesus, Leute zu Jesus führen. Das ist das Einzige, was unserem Land noch helfen kann. Vers 24. Gott sagt dem Volk und er sagt uns, macht euch nicht unrein durch all dieses. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich von euch, vor euch vertreibe. Und das Land wurde unrein gemacht und ich suchte seine Schuld an ihm heim. Und das Land spie seine Bewohner aus. Eine Kotzreaktion. Sind ausgespien worden, raus aus dem Land, zerstört worden. Muss ich jemanden vorstellen, der von Kopf bis Fuß mit Erbrochenem bedeckt ist. Das ist, was passieren wird mit einer Gesellschaft, die diesen Weg geht. Gott hat Israel gebraucht, um die Kanaaniter zu richten. Und Homosexualität war ein Grund, warum das Römische Reich untergegangen ist. Liest man heute selten in Geschichtsbüchern, weil auch da die Lobby, die homosexuellen Lobby und so, schwulen Lobby, diese Dinge verhindert und da aufschreien. Aber es ist ein Faktum der Geschichte, dass zu der Zeit, als Rom gefallen ist, das sehr weit verbreitet war. Und diese ganzen Formen von Sexualität. Und es konnte nicht bestehen bleiben. Das Land hat sie ausgekotzt. Die Römer. Und das wird auch mit unserer westlichen Kultur passieren, wenn wir nicht Buße tun. Und wenn wir nicht umkehren. Ihr aber, Vers 26, ihr sollt meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen halten. Und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln der Einheimischen und der Fremden oder der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte wohnt. Denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren. Und das Land ist unrein gemacht worden, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht, ebenso wie es die Nation ausgespien hat, die vor euch da war. Denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, Seelen, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir sollen dicht sein in der Finsternis. Wir sollen anders leben als die Menschen in der Welt. Wir sollen heilig leben, so wie Jesus gelebt hat. Und wir können ihnen dann das Heil verkündigen, das wir in Jesus Christus haben. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, auch wenn das wirklich so ein Thema ist, was uns nicht viel Freude macht, Herr. Wo unser Herz gebrochen ist über die Dinge, die in unserem Land passieren. Aber Gott, wir wollen dir danken, dass du uns klare Anweisungen gegeben hast, Herr, dass du uns nicht im Dunkeln stehen hast lassen, sondern dass wir klar sagen können als Christen, das ist falsch und dass wir klar das Richtige verkündigen können, das Schöne, das Gute. Und Vater, ich möchte dich für uns bitten, dass wir Menschen sind, die beten, Herr, dass wir gib uns dein Herz mit diesen Dingen. Wir können so leicht verärgert werden und es ist so furchtbar und wir ärgern uns auch darüber und es kotzt uns an, Vater, was passiert. Aber wir beten auch um dein Herz für die Menschen, die da in Sünde stecken, die verblendet sind, die in Rebellion gegen dich leben. Und wir wollen bitten für unser Land. Wir wollen beten, Herr, dass du diese Menschen, dass du ihnen Buße schenkst, dass du ihnen Umkehr schenkst. Vater, ich möchte besonders für die Priester und Pfarrer bitten, die dem homosexuellen Lebensstil nachgehen. Ich bitte dich, Vater, bring diesen Menschen Buße und bring die Kirche oder zumindest die sich so nennen, Herr, bring sie zur Umkehr. Hilf, Vater, dass wieder ein Zeugnis aufsteht. Und Vater, dass wir Christen für die Wahrheit einstehen. Vater, wir wollen auch für unsere Regierung bitten. Wir bitten dich, Vater, dass diese Menschen, die diese Gesetze durchbringen wollen und die das fördern wollen, dass du sie zur Einsicht bringst, Gott. Vater, wir bitten dich um die Bekehrung von Politikern. Und Vater, wir bitten dich, dass du gottesfürchtige Männer und Frauen an diese Stellen bringst, dass sie unser Land führen können, Herr, in einem Weg, der dir gefällt und nicht weiter von dir weg und weiter Richtung Verderben. Und Vater, hilf vor allem uns. Hilf uns, rein zu sein, Herr, und heilig zu leben vor dir. Und wir wissen, wir können das nur durch deine Kraft, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir wollen nicht verbergen oder übersehen, Herr, dass wir Schwächen haben und kämpfen mit Dingen. Vielleicht sogar in diesem Bereich, ja, wenn auch nicht auf diese perverse Art und Weise und so weit fortgeschritten. Aber Vater, hilf uns, dass wir unsere Gedanken rein bewahren. Hilf uns, Herr, Nein zu sagen, Herr, zu Filmen, wo Perversität drin ist. Nicht zu spielen in den Gedanken oder mit pornografischen Dingen. Vater, wir beten auch für unsere Kinder, die aufwachsen in dieser Kultur und wo ihnen Zeug gelehrt wird, was einfach falsch ist und nicht deinem Willen entspricht. Ich bitte dich für alle Eltern, dass du ihnen Weisheit gibst, wie sie mit ihren Kindern sprechen können drüber und wie sie sie begleiten können. Und Herr, hilf uns, gib uns Weisheit, wie wir umgehen sollen, wenn solche Lügen in Schulbüchern und solcher Mist verbreitet wird. Wo wir vielleicht nicht Briefe schreiben sollen oder es ansprechen sollen. Herr, gib uns Weisheit, als Licht und als Salz zu leben in dieser Gesellschaft, in die du uns reingestellt hast. Und wir danken dich, Herr, dass du uns erlöst hast, dass wir dich kennen dürfen und dass wir Vergebung haben. Wir bitten, dass du noch viel mehr Menschen zu dir ziehst und wir beten um Erweckung in unserem Land. Hab Erbarmen, Herr. Wir glauben, dass du bald wiederkommst, Jesus. Hab Erbarmen und gieß deinem Geist nochmal aus. Geist der Buße, Herr, über unser Land, wo Menschen Wahrheit erkennen, wo Menschen die Augen geöffnet werden für diesen Schmutz, Herr, und sie wirklich Buße tun können und umkehren. Und Vater, gib uns offene Türen, dein Evangelium zu verkündigen. In unserem persönlichen Leben, mal auch als Gemeinde. Wir bitten gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo Menschen vielleicht offener sind oder traditionell in die Gemeinde kommen. Ich bitte dich, Herr, dass du diese Menschen berührst. Und wir beten dich für jeden Mann, Herr, der dein Evangelium verkündigt. Für jeden Prediger, Herr, der treu zu deinem Wort ist. Wir bitten, dass du uns stärkst. Und Herr, dass wir keine Kompromisse eingehen. Auch wenn es vielleicht Verfolgung bedeuten mag, sehr bald. Hilf uns, Herr, treu zu sein, deinem Wort. In dem, was wir glauben, aber vor allem auch in dem, wie wir leben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen.